Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Benedikt Loderer, er ist wohl der bekannteste Architekturkritiker der Schweiz. Seit Jahren wettert er gegen die Zersiedelung des Landes, gegen all die Leute, die ihr eigenes Haus, ihre eigene Wohnung besitzen wollen. Nun hat Loderer seine Kritik in Buchform herausgebracht. Landesverteidigung heißt das kleine Werk, das auch optisch an das Militärreglement erinnert. Elisabeth Pestalozzi hat den 67-jährigen Benedikt Loderer in seinem Haus in der Bieler Altstadt zum Gespräch getroffen.
Das Tagesgespräch.
Benedikt Loderer, Sie kennen die Schweiz in- und auswendig, setzen sich seit Jahren mit ihren auseinander. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsort? Wo ist Ihnen wohl in dieser Schweiz?
Ja, hier zum Beispiel, da wo ich selber wohne, da passt es mir wunderbar.
Das ist ein schönes Altstadthaus in der Mitte von Biel. Was macht es aus, dass es hier gut ist?
Ja, das ist die Dichte von der Altstadt. Die Altstadt ist noch nicht überrenoviert. Wenn ich Tinte brauche, kann ich zu Fuss die holen. Und es ist so, in meinem Alter muss man können in der Finke in die Apotheke laufen.
Dicht ist ein grosses Thema für Sie. Natur ist ein grosses Thema. In der Natur in der Schweiz, was ist dort der schönste Fleck für Sie?
Oh, da habe ich jetzt nicht so einen Lieblingsort. Aber von hier aus ist es einfach. Da geht er auf die erste Jurakette und dann sieht er die Alpen, wenn sie draussen sind. Und das Gute daran ist, er sieht vom Sentis bis zum Mont Blanc und muss nicht rauf.
Sind das die Art Dichte in der Stadt und der Freiblick aufs Land, wo Sie verteidigen wollen? Sie haben ja das Buch, das Sie jetzt neu rausgegeben haben, das heisst Landesverteidigung, ein starkes Wort, doppeldeutig, wie Sie das Land verteidigen, aber es tönt auch sehr militärisch. Warum der starke Begriff?
Ja, wisst ihr, Titel muss man erfinden oder Titel muss irgendwie den Leuten auch im Kopf bleiben. Und das sind natürlich so zweideutige Spiele, das muss man sich ja klar sehen. Aber ernsthaft dahinter ist, dass man das Land muss verteidigen, also dass man muss der Zersiedelung ein Ende machen. Und das ist Landesverteidigung.
Oder Begriff nochmal von der Landesverteidigung erinnert ja schon auch an die geistige Landesverteidigung. Es ist ein Buch, das sie herausgebracht haben. Da ist es darum gegangen, gegen den Faschismus zu kämpfen, gegen den Nationalsozialismus, später dann gegen den Kommunismus. Es steht so schlimm um die Schweiz, dass man so einen Begriff brauchen
muss. Also wir lagen natürlich auf höherem Niveau, das müssen wir klar sein. Wir sind die, die früher im Champagner gebadet haben und sich jetzt über das warme Wasser beklagen. Aber es ist klar, die können, machen das Türli und schauen die Schweiz an. Und dann stellt ihr fest, Verbrauchsschweiz frisst langsam die schöne Schweiz. Und da bin ich nicht einverstanden, das ist nicht nötig.
Das Grundübel von dieser Verbrauchsschweiz, das sagen Sie in diesem Buch, das haben Sie auch früher immer wieder gesagt, ist das Einfamilienhaus, das Häuschen. Das Häuschen ist die Pest, sagen Sie, ist die Krankheit vom Land. Was ist denn so schlimm, wenn ich möchte in einem Einfamilienhaus irgendwo auf dem Land wohnen?
Das dürft ihr, nur müsst ihr es zahlen. Ihr müsst die aufgebläute Infrastruktur zahlen, ihr müsst eure Transportkosten zahlen, ihr müsst eure indirekten Kosten, die ihr zum Beispiel als Autofahrer verursacht, müsst ihr auch zahlen. Und dann tut ihr halt Häuschen. Das ist schon gut. Aber wir tun jetzt die Häuschen-Menschen subventionieren, ganz massiv. Und die sollen mal zahlen, was sie kosten.
Und wir subventionieren nicht nur die Häuschen-Menschen, wir subventionieren auch die Hausbesitzer, die grosse Mietblöcke anstellen.
Also wir sind sowieso gut im Umverteilen, das ist klar, oder? Also es wird wahrscheinlich in keinem Land so viel institutionell Geld umgeschoben und Hilfe und Subventionen und all das Zeug, da sind wir also wirklich Weltmeister. Aber die gleichen, die sich über die Zersiedelung beklagen, sind die, die sich nachher gegenseitig subventionieren. Und ich bin nur dafür, dass man mal Kostenwahrheit einführt.
Über die reden wir sicher noch ausführlich. Trotzdem nochmal die Frage, was raten Sie jetzt mir, verheiratet zwei Kinder, wie muss ich wohnen, dass es richtig ist?
Es ist unsinnig oder einfach quasi diktatorisch, wenn ich sage, wie die Leute müssen wohnen. Das ist, die sollen wohnen, wie sie wollen, aber sie sollen es zahlen. Und sie sollen sich nicht beklagen und sie sollen vor allem auch die Folgekosten zahlen.
Wenn man so ein bisschen weiterdenkt, gerade im verdichteten Raum wohnen, in der Stadt zum Beispiel, ist im Moment so teuer, dass sich das ganz viele Leute einfach schlicht nicht leisten können.
Schau, das mit dem Teuer ist wunderbar. Eine Wohnung ist erst dann zu teuer, wenn man sie nicht mehr vermieten kann. Wir haben das Geld. Unsere Wohnungen sind so teuer, wie wir sie uns leisten können. Und unsere Landpreise sind nichts anderes als Erwartung, umgesetzte Landpreis von dem, was man nachher dafür verlangen kann. Und wenn man heute sagt, die Wohnungen sind zu teuer, dann stimmt das nur für die, die kein Geld haben. Und für die anderen stimmt das nicht. Und in der Schweiz ist es so, dass wir so viel Geld haben, dass die Wohnungen so teuer sind.
Aber im Moment ist es doch so, es gibt ganz viele Leute, die können sich einfach nicht leisten und gehen darum in eine Agglomeration, suchen sich vielleicht ein kleines Häuschen oder eine Wohnung. Das geht doch irgendwo gar nicht
anders. Also die, die sich ein Häuschen leisten können, die gehören nicht zu den Armen, die wir jetzt immer darüber klagen. Also das sind nicht die alleinerziehende Mutter, die muss von 3.500 Stutz im Monat leben. Sondern das sind alles Leute, die geregelte Einkommen haben, die schon etwas gespart haben. Und für die müssen wir nicht sorgen.
Ist nicht doch der breite Strang vom Mittelstand, wo sich genau eigentlich jetzt teure Leben in der Stadt immer weniger kann leisten kann? Es gibt Steuern, es gibt Abgaben, alles kostet, alles wird teurer. Was muss denn so jemand machen?
Solange jeder von diesen 50 Quadratmeter Wohnfläche pro Nase beansprucht, muss man nicht über das reden. Wir könnten mit 40 Quadratmeter könnten wir genauso gut leben, es wäre nicht eine wesentliche Einschränkung vom Lebensstandard. Und dann hätten wir nach Milchbüchler Rechnung, hätten wir ein Fünftel von der Wohnung leer.
Wenn ich hier rumschaue, habe ich den Eindruck, dass sie auf mehr als 40 Quadratmeter pro Person leben. Es ist ein Haus, wir sind hier in der Bieler Altstadt auf mehreren Stöcken. Ich habe mal gelesen, 70 Quadratmeter pro Person, auf 4 hochgerechnet gibt es 280. Ist das vorbildlich?
Nein, das ist überhaupt nicht vorbildlich. Ich bin genauso einer wie die anderen. Ich habe so viel Wohnraum, wie ich mir leisten kann. Und das ist die Regel. Und wenn man sagt, ja, die Wohnungen sind zu teuer. Die Leute haben so teure Wohnungen, wie sie sich leisten können. Wir sollten aufhören zu rennen wegen zu teuren Wohnungen. Wir zahlen die Wohnungen und wollen die Wohnungen und leisten uns die Wohnungen.
Eins Übel, was ich beklage, sind einerseits die Einfamilienhäuschen, aber auch die Agglomerationen, wie schrecklich die aussehen, was dort passiert. Sie reden immer, man müsste Agglomerationen verstädtern. Was heisst denn das? Was müsste man mit einer Agglomeration vor Solothurn oder Biel denn eigentlich machen?
Wir sollten aufhören zu meinen, die Agglomeration sei auf dem Land. Wir sollten mal klar mit uns selber werden und sagen, nein, wir sind in der Agglomeration und die Agglomeration ist die heutige Form von der Stadt. Und dann müssen wir auch davon ausgehen, wir haben die Agglomeration, so wie sie jetzt ist. Und jetzt können wir uns überlegen, was könnte man dieser Agglomeration verbessern? Und dort ist klar, wir müssen ja die Agglomeration verdichten. Schon um, dass ihr die ganzen Infrastrukturen besser ausnutzen könnt. Dass ihr im Grunde genommen pro Meter Strasse mehr Leute habt, die sie brauchen. Und pro Meter Kanalisation mehr Leute habt, die sie brauchen und so weiter. Und dort haben wir unsere architektonischen Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Also wir könnten gerade so gut, wir leben immer noch vom, im Grunde genommen, der Grenzabstand, das ist unsere wichtigste Regel, oder? Und Grenzabstand, das ist etwas, wo man längst schon könnte darüber diskutieren.
Es gibt in zwei Schweizer Städten gerade Prototypen von verdichtetem Bauen. Der Prime Tower in Zürich, das Roche-Hochhaus in Basel, wo entsteht. Sind denn das so Typen Häuser und Verdichtung, die man müsste in der Agglomeration anstellen?
Nein, das ist unsinnig. Die ganze Hochhausdiskussion ist Augenwischerei. Erstens sind das Hochhäuser rein mit Büronutzungen. Und zweitens geht es darum, dass das am richtigen Standort ist, in Bezug auf die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. Aber wir haben, wenn wir wollen, wenn wir jetzt von Verdichten reden, dann müssen wir dort verdichten, wo es jetzt dünn ist. Das heisst, überall in diesen Einfamilienhäuschen-Quartieren, wo wir Ausnutzungen haben von 0,1 oder weniger, dort hat es Platz, dort müssen wir verdichten.
Aber dort müsste man Türme anstellen, müsste man Hochhäuser anstellen.
Nein, Unsinn. Türme brauchen wir überhaupt nicht. Sondern man muss einfach anbauen, aufstocken, abreissen, mehr draufstellen, muss aus dem Agglomerationsbrei, muss man Stopp machen.
Mit dem Ziel, dass man dann nachher kein Quadratmeter zusätzliches Land man braucht, dass man das so als Natur sein kann.
Ja, wir haben natürlich in den jetzigen Baugebieten haben wir natürlich noch Platz für mindestens, je nachdem, wie das dann macht, für mindestens noch einmal so viele Leute, wie dort schon wohnen. Und wir müssen Abschied nehmen von der Vorstellung, dass man ums Haus herumlaufen muss. Und die Leute haben ja in ihrem Häuschen haben sie einen Gartensitzplatz und den brauchen sie. Und der Gartensitzplatz ist so gross wie ein Wohnzimmer. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Aber jetzt könnt ihr das als Terrasse machen, ihr könnt das als Dachaufbau machen, irgendwie. Und dann seid ihr eigentlich schon, mehr braucht es nicht.
Wenn man dichter baut und immer mehr Leute auf im gleichen Raum wohnen, ist das sozial unproblematisch, wenn man an sozialen Frieden denkt, an Unruhe, Extrembeispiel, Banlieues in Frankreich zum Beispiel.
Ja gut, dann müssen wir dann schon schauen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die meisten Krach und die schönsten Prozesse passieren dort, wo die Leute grosse Abstände haben und viel Geld. Die Leute, die kein Geld haben, machen vielleicht mehr Lärm, aber weniger Gerichtsverfahren. Also, die Einfamilienhäuschen-Menschen sind die, die nachher wegen dem Papagei vom Nachbar vor Gericht gehen. Und der Glaube, dass wenn man grösseren Abstand hat, dass man weniger Krach hat, der teile ich überhaupt nicht.
Ist denn der Wohlstand, der die Leute böse macht?
Je mehr Geld die Leute haben, desto unleidiger werden sie. Weil sie das Gefühl haben, sie haben das Recht darauf, dass sie Ruhe haben und dass es nur so läuft, wie sie wollen, dass sie in ihrem Hütchen hocken und irgendwie die Welt absperren. Und es ist immer gleich. Das Geld probiert Abstand zu machen und wir haben zu viel Geld.
Sie machen in Ihrem Buch die Gleichung reich gleich hässlich, daraus lässt sich folgen, arm gleich schön. Ist das nicht ein bisschen zynisch, wenn man denkt, was jetzt in Armutssachen wirklich in anderen Ländern passiert, Italien, Griechenland, Spanien, dort werden die Leute jetzt wirklich arm und wir wünschen uns oder sollen uns eigentlich Armut wünschen?
Nein, wir müssen nicht Armut wünschen, sondern wir müssen einfach konsequent sein und sagen, mal zuerst schauen, wie es ist. Wir sind kein Bauernvolk, wir sind nicht in der Natur. Wir leben zu 75% von der Schweizer leben in dieser Agglomeration. Und wenn wir es jetzt reden wir von Griechenland. In Griechenland und auch in Italien ist der Anteil an Häuschen-Eigentümer oder Wohneigentümer viel höher als in der Schweiz. Darum funktionieren die Staaten auch so viel besser.
Das verstehe ich jetzt nicht. Sie machen jetzt eigentlich Umkehrung. Wir sind ja ein Land von Mieterinnen und Mietern eigentlich. Aber sie wehren sich massiv gegen die wenigen, sage ich jetzt mal, Häuslebesitzer. Und sage jetzt, in Griechenland funktioniert es besser, weil es mehr Häuslebesitzer gibt.
Ja, das sieht ihr, wie gut das funktioniert.
Ah, das ist ironisch gewesen.
Wie gut, dass der italienische Staat funktioniert oder der griechische. Und die Häuslemenschen meinen, je mehr Häuslemenschen es gibt, desto besser funktioniert der Staat. Könnt ihr schauen.
Also Sie sagen, die Griechen sind eigentlich selber die Schuld, dass es nicht so geht, wie es nicht geht, wie sie zu viele Häuslemenschen haben.
Nein, aber also man hat jetzt das auch in Spanien gesehen, es ist einfach. Die Häuslemenschen leben auf Pump. Also die Häuslemenschen sind Schuldenbauern. Es gibt ganz selten einen, der sein Haus bar zahlt, sondern sie sind alle Hypothekarschulden. Und das Leben auf Pump kann man schon machen. Aber das geht davon aus, dass der Fortbestand des goldenen Zeitalters garantiert ist. Wir haben jetzt Zinsen von 2% oder weniger. Jetzt müsst ihr schauen, was passiert, wenn wir wieder bei 5% sind, was garantiert irgendwann kommt. Dann ist Heulen und Zähne klappen in der Schweiz. Dann haben wir dann plötzlich, zwar nicht griechische Zustände, aber dann ist dann gleich mal, kommt dann der Ruf, man müsse die Häuslebesitzer, die am Verlumpen sind, müssen wir mit staatlichen Mitteln retten. Das kommt garantiert.
Benedikt Loderus, Sie sind einer von den provokantesten, auch einer von den ersten Rufen gewesen, gegen die Zersiedelung. Das war vor ein paar Jahren sehr revolutionär gewesen. Unterdessen reden ja eigentlich alle von verdichtetem Bauen, reden alle von Zersiedelung. Auch die Politik hat Not erkannt, dass man das eindämmen muss. Warum sind Sie immer noch unzufrieden? Ich meine, es gibt jetzt ein Raumplanungsgesetz, Zweitwohnungsinitiativen ist angenommen worden, der Gemeinde- und Gewerbeverband macht eine Offensive gegen die Zersiedelung. Ist das alles nicht wert?
Nein, das ist alles Schamschlägerei und warme Luft. Weil, selbstverständlich sind auch ihr gegen die Zersiedelung. Aber ein Häuschen mit zwei Autos und einer grossen Garage, irgendwo zu hintergegeln, wo ihr müsst 3/4 Stunde Auto fahren, das wollt ihr gleich.
Gut, aber die Politik ist jetzt auch der Dach. Die Politik beschränkt ja jetzt die Baufläche. Sagt, man darf auf so und so viele Jahre nicht die Baufläche in der Schweiz vergrössern. Ist von dem nichts zu halten?
Das ist nur, weil das die Landschaftsinitiative unterwegs ist und sie Angst hat, die werde angenommen. Darum hat jetzt plötzlich unser liebes Parlament herausgefunden, dass der Vollzug vom Land, vom Raumplanungsgesetz löchrig ist, wie in einem Emmentaler. Und jetzt haben sie nach 30 Jahren haben sie plötzlich herausgefunden, dass das nicht wirklich vollzogen wird. Und wenn dann die Abstimmung vorbei ist, oder wenn sie sie können vermeiden, dann reden wir nicht mehr darüber.
Gut, die Initiative ist zurückgezogen. Man könnte ja auch sagen, an ihrer Stelle ist eigentlich egal, warum. Die Hauptsache, es geht etwas und es geht etwas. Es ist eine gesetzliche Grundlage jetzt da, wo auch Kantone und Gemeinden mehr an die
Kantone. Ja, das ist brav. Das ist jetzt wirklich brav, oder? Das ist immer das Gleiche, wie kann man den Pelz waschen, ohne ihn nass zu machen. Selbstverständlich sind alle gegen die Zersiedelung. Aber mein Häusli ist natürlich keine.
Sie fordern in Ihrem Buch ein Landgesetz, analog zum Waldgesetz. Was ist denn an einem Landgesetz besser als an dem, was jetzt schon politisch läuft?
Ja, was politisch läuft, ist, dass man die Bauzonen, die zu gross sind, verkleinern will und vor allem, dass man nicht zu grosse Bauzonen ausscheiden kann. Also im Grunde noch nichts anderes als das, was das Raumplanungsgesetz schon immer gefordert hat, was die Kantone nicht haben durchgesetzt. Und wenn ihr ein Landgesetz macht, ist es viel einfacher. Dann sagt ihr, das, was heute überbaut ist, das ist das Baugebiet und das bleibt. So wie der Wald vor mehr als 100 Jahren. Man sagt, der Wald, der da ist, muss bleiben. Und innerhalb von dem Baugebiet, da könnt ihr noch x, also schon gesagt, könnt ihr noch x Bauten rein tun für x bringen dann noch mindestens 2 Millionen Schweizer mehr rein. Und was ihr aber dann erreicht, ist, dass die Zersiedelung wirklich gestoppt ist.
Was ist denn eigentlich so schlimm an einem überbauten Land? Warum ist Landschaft nur schön, wenn sie leer ist?
Leer darf sie natürlich nicht sein. Sondern sie muss bearbeitet sein. Es muss Bauernfließ sichtbar sein. Wir wollen schöne Dörfli haben. Klar könnt ihr sagen, es ist ein rein ästhetisches Postulat, dass man die Landschaft, dem, was ich schön Schweiz sage, erhaltet. Man könnte sagen, lassen wir es doch etwas schädern. Aber was da nicht berechnet wird oder nicht berücksichtigt wird, ist natürlich, was das alles kostet. Was es alles kostet, die Leute nur umzufärken, von einem Ort zum anderen. Das geht alles nur so lange, wie eben der Fortbestand des goldenen Zeitalters garantiert ist. Und von dem gehen alle Schweizer heute aus. Dabei, wenn wir wirklich rundum schauen, dann ist denn das gar nicht so sicher. Wenn ihr euch vorstellt, wir haben seit 1950 mehr gebaut in der Schweiz als alle Generationen vorher, seit den Römern miteinander. Wollt ihr jetzt noch einmal in den nächsten 50 Jahren noch einmal so viel bauen, wie wir in den letzten 50 Jahren gebaut haben? Und für wen denn eigentlich? Und wer soll das zahlen? Und wer soll das unterhalten?
Bei der Frage, für wen denn eigentlich? Sie haben vorher gesagt, es passen dann auch noch 2 Millionen mehr Leute in die Schweiz. Man redet jetzt von einer 10 Millionen Schweiz. Es gibt Tendenzen, die Zuwanderung zu begrenzen. Eco-Pop-Initiative. Ist denn das der Weg, Zuwanderung zu begrenzen?
Ja, das könnt ihr machen. Aber dann müsst ihr gleichzeitig auch einverstanden sein, dass wir weniger reich werden. Dann erreichen wir das schweizerische Staatsziel nicht. Nämlich, wir sind reich. Wir wollen reich bleiben. Und wir wollen reicher werden.
Aber Sie, Benedikt Lodro, sind Sie für die Begrenzung der Zuwanderung, Eco-Pop-Initiative?
Nein, ich bin dagegen. Weil das ist... Also wenn die Initianten gleichzeitig verkünden, wir sind gegen Zuwanderung und wir nehmen es in Kauf, dass wir in dem Moment das Staatsziel nicht erreichen, nämlich reicher werden, dann okay. Aber beides könnt ihr nicht haben. Und da wir ja reicher wollen werden, das ist das einzige wirkliche Staatsziel, das wir haben, müssen wir auch die Leute reinholen, weil wir es sonst nicht stand bringen.
Wir reden jetzt viel über Verdichtung gegen Zersiedelung, wie bringen wir die Leute unter. Wenn man jetzt die Entwicklung von der Schweiz anschaut, dann kommt ein anderes Problem auf uns zu, und nämlich das ist die weitere Bearbeitung von der Natur oder Veränderung von der Natur, wenn wir den ganzen Atomausstieg wollen. Es braucht dann mehr Leitungen, es braucht mehr Windkraftwerke, es braucht grosse Solaranlagen. Das wird das Bild von der Schweiz maßgeblich prägen. Was halten Sie von dem?
Ja, aber auch da, bei dieser ganzen Energiefrage, da beschissen wir uns auch selber. Wir tun so, wie wenn wir gleich viel oder noch mehr Energie könnten brauchen und wir produzieren es also dann einfach ohne Atomkraftwerk. Dabei wäre es viel einfacher, wir würden weniger Energie brauchen. Also, wenn wir nochmal schon schauen, die Hälfte vom Individualverkehr ist Freizeitverkehr. Wo man müsste sagen, ja, ist das wirklich nötig? Und über den Verkehr dürft ihr nicht reden. Die Energiefrage tut den Verkehr super ausschliessen, weil es ist zwar gäbig, ihr könnt Häuser isolieren, das funktioniert, ihr könnt das auch subventionieren, das funktioniert, weil dort müssen die Leute ihren normalen Alltag und ihren Lebensstil nicht verändern. Wenn ihr aber beim Verkehr wollt Energie sparen, dann kommt sofort das, dass ihr nachher müsst euren Lebensstil verändern. Und das wollen die Leute nicht. Darum tun wir beim Verkehr nie über Energiesparen reden.
Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, Benedikt Lodro, dann geht es eigentlich immer ums Wesen Mensch, was sich müsste verändern. Wie kriegt man denn Ihrer Meinung nach an, dass der Mensch bereit ist, bescheidener werden, auf die errungene Mobilität zu verzichten, auf den Wohlstand, auf den Platz, auf den Reichtum, aufs Auskommen zu verzichten? Was muss da gehen? Wie kriegt man die Veränderung vom Mensch an?
Sie müsste gar nicht, das ist kein Erziehungsprogramm.
Das tönt aber ein bisschen so.
Ja, es ist einfach eine Feststellung, wie es wirklich ist. Aber es gibt kein Erziehungsprogramm für das. Es ist ganz einfach. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren eine Wohlstandssteigerung werden haben, wie wir sie in den letzten 50 Jahren hatten. Und wenn wir kein Geld mehr haben, dann brauchen wir zum Beispiel nachher nicht 70 Quadratmeter pro Nase, sondern sinkt das zum Beispiel. Das hat man gesehen, wenn's die Wirtschaft schlecht geht, dann nehmen die Personenhaushalte ab und so weiter. Also dann
hofft der Benedikt Lodro auf einen Wirtschaftsabschwung, auf eine Krise, damit man uns wieder lehrt, dass wir auch mit wenig Platz, ohne Mobilität können glücklich sein
können. Glück ist eine schwierige Frage. Aber es ist klar, dass wenn wir es ernst nehmen, mit Bremsen oder Stopp von der Zersiedelung, dann bekommen wir das nicht gratis, sondern dann müssen wir uns klar sein, müssen wir es einschränken. Wir müssen es einschränken im Platz, müssen es einschränken im Verkehr. Und das kommt. Wenn nur die Schweizer glauben, es ginge immer rauf.
Wenn uns Benedikt Loder jemand zulässt, der sich jetzt schon fest einschränken muss, der jetzt schon fest Mühe hat, über die Runden zu kommen, finanziell mit Wohnung, Krankenkasse, Steuern, Kinder und so weiter. Was geht einem durch den Kopf?
Das ist nachher immer das Gleiche. Man sagt, ja, die arme, alleinerziehende Mutter.
Nein,
oder die armen Prekariatsleute oder alle die, die es nicht können leisten können. Das stimmt natürlich. Aber dann reden wir gescheiter über Eigentumsfrage, über die Verteilung von diesem Eigentum und nicht über die Zersiedelung und so Geschichten. Dann reden wir über Steuern, reden wir über wirklich über das Geld und dann kommen wir weiter.
Und dann müssen wir wieder über die Kostenwaren reden?
Ja, natürlich.
Und dann würde sich aber wieder zeigen, die Schau würde noch weiter aufgehen, weil die Reichen könnten sich wahrscheinlich leisten, alles zu zahlen, die Energiepreise, die Mobilitätspreise und so weiter und die Armen noch viel weniger.
Ja, aber dann machen wir doch einmal, tun wir doch einmal ein bisschen dem Eigentum umschrauben. Tun wir doch einmal wirklich die Steuern von denen, die sie nicht zahlen, auf.
Benedikt Loder, der erste Satz in Ihrem Buch heisst, ich bin nicht altersmilde, ich bin voller Alterswut. Einen Teil von dieser Wut haben wir jetzt ein bisschen zu spüren bekommen. Als letzten Satz von dieser Sendung möchte ich gerne von Ihnen hören, was macht Sie eigentlich wirklich zufrieden?
Ach, ich bin zufrieden. Ich bin nicht verbittert. Ich bin einfach einer, der die Sache anschaut, wie sie ist und sagt, was ist. Und das wollen nicht alle hören, weil, ist klar, wir leben auf Pump.
Benedikt Loder, besten Dank für das Gespräch.
Ist gern geschehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.